Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute auf der einen Seite vom Mikrofon mit mir, Rainer Markus Walter, und mir gegenüber sitzt Quasimodo. Nein, nicht der aus dem Film, sondern der die Platten dreht, nämlich Sascha Klamt, Original, der Quasimodo von den Kinderzimmer Productions. Sascha, einen wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Nachmittag.
Ja. Warum du heute da bist, dürfte aufmerksamen FreeFM-Hörern ziemlich sofort klar werden. Es gibt tatsächlich ein neues Kinderzimmer Production-Album. Sehr zur großen Verwunderung der Internetgemeinde. Es wurde heftigst diskutiert, was das denn jetzt soll. Allerdings kam es insgesamt ziemlich gut an. Es ist seit ein paar Tagen bei uns Platte der Woche und umso schöner ist es, dass wir uns heute mal über das Ding in der Gesamtheit unterhalten können und vor allem, wie es dazu kam. Und wir haben auch einiges musikalisches Material, wo wir mal so ein bisschen Zusammenhänge herstellen wollen. So, fangen wir aber jetzt, gehen wir jetzt einfach mal einen Schritt zurück. Es ist jetzt, glaube ich, fast knapp 2 Jahre her, da hat mir das erste Mal ein Vögelchen ins Ohr gezwitschert, dass es nochmal ein Kinderzimmer Productions Konzert geben wird, und zwar in Wien, im Funkhaus des österreichischen Rundfunks. Sag mal, Sascha, eigentlich gab es doch Kinderzimmer Productions zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr.
Das ist völlig richtig. Um es kurz zu machen, es sind oft alte Dinge, die einen einholen. Und ganz speziell in dem Fall war es eben auch so. Wir hatten ja in Dortmund damals ein Abschlusskonzert gespielt. Viele erinnern sich dran. Over and Out war die Veröffentlichung, die daraus entstanden ist. Es war damals geplant, dass wir dieses Konzert in Wien nochmal wiederholen. Allerdings war der Abend so super und so klasse, dass wir uns irgendwie gedacht haben, wenn wir das jetzt nochmal so machen, das ist eine Art Wiederholung und es war so gut, wir lassen das jetzt einfach so stehen und machen das nicht.
Also kein Unplugged-Abend mehr.
Ganz genau. Das war so die Ansage von uns. Und es ist leider in Wien, vor allem bei FM4, nicht besonders gut angekommen. Also da gab es heftige Proteste, sage ich mal, wie das denn sein kann, dass man erst sagt, man macht's, jetzt macht man es doch nicht. Hätten die das gewusst, wären sie gerne nach Dortmund gekommen und hätten es auch gesehen.
Okay, und erstens kommt es anders. Und zweitens, als man denkt, genau. Dann kam nämlich plötzlich irgendwie eine Orchestergeschichte draus.
Es war so, dass ganz speziell einer, der uns sehr, sehr gerne mag bei FM4 und den wir schon lange kennen, der Michel Attia, um ihn mal kurz erwähnt zu haben, damals kurz auf die flachsige Idee gekommen ist, naja, wenn ihr ein Unplugged-Konzert spielen würdet, wäre es denn vielleicht möglich, wenn ihr das Radio-Sinfonie-Orchester von dem ORF zur Verfügung gestellt bekommt und ihr dürft mit denen die Sache nochmal neu aufziehen, wäre das was für euch? Und wir, ja, das wäre ja ganz nett, wäre ja ganz toll, so war die Stimmung in der Band. Aber wir haben uns von da an gedacht, das wird sowieso nicht stattfinden. Ich meine, wir reden hier von einem recht großen Orchester mit über 70 Leute. Und wenn man sowas buchen möchte und selbst Aufnahmen mit denen machen möchte, ist man sehr, sehr viel Geld los. Mhm. Ja. Und wir haben eigentlich nie dran geglaubt, dass das überhaupt zustande kommt. Und dann haben wir gesagt, also wenn du das hinkriegst, dass wir es mit euren Jungs machen, dann machen wir es. Das war die Aussage. Und dann war 1, 2, 3 Monate Ruhe.
Keine Mails mehr, kein von
erstmal kam mehr. Nichts, bis dann das Telefon geklingelt hat. Und der Michel am Apparat war und gesagt, die Sache läuft, das ist beschlossene Sache, das Orchester ist da, wo seid ihr?
Ups.
So, ups, das haben wir uns auch gedacht.
Und da war der irgendwo dann plötzlich in der Pflicht.
Auf jeden Fall, also wie gesagt, ja, in dem Fall mussten wir das auf jeden Fall machen, sonst wären die richtig sauer geworden.
Und war dann gleich in dem Moment, als dieser Anruf kam, euch schon klar, wie wollt ihr das jetzt überhaupt umsetzen? Wollt ihr es nur zu zweit dahin oder nehmt ihr den Jürgen Schlachter, euren Schlagzeuger, das Tier mit? Oder war da erstmal große Ratlosigkeit?
Ratlosigkeit, natürlich. Man muss ja wissen, bei so einem Orchester ist es relativ schwierig, einfach hinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt mal irgendwas, du machst das, fertig und es läuft. Sondern ein Orchester ist in den meisten Fällen, sage ich mal, auf eine sehr genaue Partitur angewiesen. Wenn da Mist nachher drin steht, spielen die das nicht und die brauchen sowas, damit die das so umsetzen können, wie wir das wollen. Aber natürlich ist es so, wie im Hip-Hop eigentlich üblich, naja, die Noten wurden halt doch nie aufgeschrieben.
Ja. Und wahrscheinlich auch nicht, kann ich mir vorstellen, teilweise vielleicht sogar noch nicht mal deine Samples. So,
was für Samples Motto, meinst du denn?
Du musst da mal rein, weißt du, du hast ja nie Samples benutzt, ne?
Niemals.
Nein. Gut, das war quasi das Vorspiel und ich würde sagen, jetzt hören wir ganz kurz auch mal rein in das Album, einen Track, bevor ich dann von dir mal wissen möchte, wie es dann weitergeht, sprich, wie man eigentlich damit umgeht, wenn man plötzlich, was hast du gesagt, 70 Musiker irgendwie um sich herum spüren darf.
Genau.
Quasi Modo Lost Control.
Sieht's doch aus.
Quasimodo Lost Control. Live aufgenommen im Funkhaus des österreichischen Rundfunks. Ich glaube, so heißt es korrekt.
Jetzt bringst du mich völlig durcheinander. Das Radiosymphonie im Ohr ist Funkhaus.
Ja. Also ja. So ähnlich auf jeden Fall. Das war Kinderzimmer Production zusammen mit dem RSO Radiosymphonieorchester. Weiß das Datum noch auswendig?
Das war der 9. letztes Jahr.
Nee, es war der 8. Es war im August. Ich weiß es nämlich, weil schließlich hatte ich die große Ehre, dabei zu sein.
Ja, ich war da sehr nervös. Für mich war das schwierig, sich die Zahlen da gleich zu merken.
Ja, mein irgendwie. Gott, na, all die Zahlen. Ja, 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 ja. Zahlen an der 70 an der Zahl waren die Musiker, die zumindest seitens des Sinfonieorchesters euch zur Seite standen. Irgendwann waren alle Noten geschrieben. Wer hat die eigentlich geschrieben? Wer hat eigentlich die Arrangements gemacht?
Das hat gemacht der Oliver Brechtl und der Henrik, also Textor, die beiden zusammen haben das gemacht. Textor hat ja ursprünglich auch klassisch studiert, das heißt, das ist eine Sache, die von einer ganz anderen Seite mal auch reinkommt zu ihm, wo er auch was von versteht. Mhm. Ja, das war in dem Moment jetzt endlich mal wirklich von Vorteil bei uns. Und der Oliver Brechtl aus Stuttgart, die arbeiten schon etwas länger zusammen, auch ein guter Freund, der hat da viel Erfahrung schon gesammelt gehabt zu dem Zeitpunkt mit Ausarbeiten von Noten oder eventuell auch Umschreiben. Es sind ja auch teilweise Sachen leicht umgeschrieben worden, damit sie einfacher besser zu spielen sind. Und das haben die beiden zusammen gemacht.
Okay, und irgendwann haben die gesagt, jawohl, so, jetzt steht's, jetzt ist gut. Haben das Ganze nach Wien geschickt und dann musste das Sinfonieorchester ran. Wie war das dann timingmäßig? Wie viele Möglichkeiten zu proben habt ihr denn gehabt?
Beim Proben sind wir ja noch gar nicht. Wir mussten ja erstmal noch überlegen, was kann das Orchester tatsächlich leisten okay. Und was kann es nicht leisten. Und dann war nämlich zum Beispiel klar, dass eben auch Jürgen Schlachter mitkommt, der bislang immer bei uns in der Live-Besetzung dabei war. Und wir wussten, dass er höchst stabil Schlagzeug spielt, was für mich als DJ sehr wichtig ist, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen und vor allem das Interessante auch, wir müssen natürlich auf Metronom spielen und das ist was ein Orchester so normalerweise gar nicht macht und in unserem Fall war es dann eben so, dass der gerade eben Jürgen Schlachter das Hauptmetronom ist, indem er es natürlich auf dem Kopfhörer hat, ich bin da angegliedert und ebenfalls angegliedert ist natürlich der Dirigent und dieses System ist praktisch das Basissystem von allem. Und letztlich wird dann das Orchester zu diesem Metronom eben drauf dirigiert,
okay. So
nenne ich es mal. Genau,
das war sicher eine sehr abgefahrene Erfahrung für den Dirigenten.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das das erste Mal war, dass er mit einem Klick auf dem Ohr spielen musste, oder?
Ich glaube, aber er war eine coole Socke. Also der hat auch Bock drauf gehabt und das hat auch Spaß gemacht. Okay. Also das sind auch so Sachen, wo man am Anfang nicht weiß, haben die da Bock drauf oder machen sie es nur, weil sie es müssen? Die sind ja im Prinzip da angestellt und müssen das spielen. Und da war dann schon die Frage, wie groß ist die Skepsis? Ja, da kommen da so Jungs irgendwie, keine Ahnung, jetzt gibt es hier irgendeine Partitur. Das sieht ja relativ langweilig aus, wie zu dem, was wir sonst so spielen, ist ja auch tatsächlich so. Wir arbeiten sehr viel mit sehr gleichen Wiederholungen, während man ja, wenn man mit klassischen Stücken zu tun hat, sich dann doch viele Nuancen irgendwann auch verändern. Und bei uns war es aber gerade umgekehrt. Wir haben praktisch auch von dem Orchester erwartet, wie Maschinen zu spielen, wie eben auch ein Sampler funktioniert.
Ja, okay.
Und das ist eine andere Herausforderung. Das heißt, wie tight sind die immer gleich?
Also war es einfach auch jetzt mal fast schon ein lustiges Spiel für euch,
ja,
zu sagen,
ja.
So, jetzt muss ein ganzes Orchester nach unserer Pfeife tanzen.
Erstens, und du hast es gerade schon angesprochen, Thema Proben.
Ja, ja, ich habe davor gegriffen, ja. Weil das habe ich mir irgendwie so abgefahren vorgestellt. Wie funktioniert das denn?
Also aber das ist auch
70 Leute zusammenzutrommeln und zu sagen, wir müssen jetzt proben mit euch. Wie oft geht das und wie funktioniert das überhaupt? Ja,
also. Genau, das war also letztlich mit dem gesamten Orchester hatten wir einen Tag. Das waren, glaube ich, zwei oder drei Stunden, jeweils mit einer Pause dazwischen. Zeit und noch einen Nachmittag und dann war abends die Aufführung. Also wir haben praktisch jedes Stück, sage ich im Schnitt, vielleicht zwei bis dreimal gespielt, geprobt und dann ging es zur Sache.
Wo habt ihr geprobt? Da in dem Saal?
Genau, dort auch in dem Saal. Da ging es natürlich auch darum, das Ganze sollte ja aufgenommen werden, sonst hätten wir ja jetzt auch nicht unser schönes Ergebnis. Und da wurde natürlich verkabelt, gemacht, getan, auch ein Video wurde ja mitgedreht. Und das lief dann immer so ein bisschen nebenher parallel schon. Da wusste man, okay, die Leute stehen da, das machen wir so. Kleinigkeiten haben sich auch noch verändert. Und ja, und das lief alles innerhalb dieser zwei Tagen ab.
Hm. Sag mal, du hast gesagt, okay, Dirigent war eine coole Socke.
Ja,
fand ich schon. Wie war es denn mit, wie kam das restliche Orchester so auf euch zu?
Ich glaube, irgendwie total unterschiedlich. Da gab es welche drin, da hatte man irgendwie das Gefühl, die wissen, das ist jetzt irgendwie was anderes, die haben da irgendwie Lust und Spaß dran, mal was anderes irgendwie zu machen. Und dann hatte ich bei ein paar aber auch das Gefühl, die haben überhaupt keinen Bock. Also das merkt man, wenn jemand dann dran sitzt und eben nebenher ein Spiel auf dem Handy spielt, weil er gerade nicht in Aktion ist. Vielleicht sehe ich es auch völlig falsch, keine Ahnung, aber ich glaube, das war total unterschiedlich und es war am Anfang schon immer noch leicht gehemmt auch. Ganz am Ende sah es ja noch mal ein bisschen anders aus, da haben ja, glaube ich, fast alle Spaß gehabt. Das war dann die eigentliche Zugabe, die auf der Platte ja auch drauf ist. Mhm. Das war ja nicht geprobt.
Also darüber müssen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal sprechen, weil dieses Stück, Get in My Uno heißt das, glaube ich, oder?
Richtig.
Ja, das hat ja auch so eine ganz besondere Bewandtnis. Das ist ja nicht irgendwie ein Stück, das es erst seit zwei, drei Tagen gibt oder das an dem Abend entstanden ist, sondern das ist ja aus ganz frühen Tagen, hast du mir vorher gesagt. Wir werden es später auch noch hören, definitiv. Aber jetzt möchte ich wieder nochmal zurück zur Musik und wir haben gesagt, wir spielen heute nicht einfach das Album runter, was ja langweilig wäre, denn das kann man ja bei unserer Platte der Woche auch am Sonntagabend dann nochmal hören, sondern wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen so in die Musiktruhe von euch schauen und auch vielleicht so ein paar Deckelchen mal aufmachen und du hast dir jetzt einen schönen Dreierblock zusammengestellt.
Genau, da wollte ich kurz was dazu sagen. Thema ist Der Durchbruch, das ist ein Titel von uns, der war 2007 auf einem Asphalt-Album drauf. Und den hätte ich gern mal in der Studioversion gespielt und im Anschluss die Version, die wir letztlich gespielt haben, dort mit dem Orchester zusammen. Und zwar ist der Hintergrund ist zum einen, dass die Umsetzung sehr genau passiert ist, aber die Drums wurden komplett ausgetauscht. Die wurden mit, in der DJ-Technik nennt man das Backspins gemacht. Das heißt, da spielt gar kein Schlagzeug mit, sondern das sind letztlich zweimal die gleichen Platten auf dem Teller, die immer wieder hintereinander abgespielt werden, wie ein Loop-System im Prinzip. Und der Ursprung von diesen Drums, den finden wir, ich sag mal, 1974, Isaac Hayes, und heißt im Englischen The Breakthrough, was eigentlich ursprünglich der Gedanke war, zu sagen, wir machen einen Titel, der heißt Der Durchbruch, der aber mit diesen Drums auf Asphalt gar nicht umgesetzt war, sondern erst jetzt mit dem Konzert. Und ich hätte gesagt, dass wir einfach diese drei einfach in Kette mal runterspielen und mal gucken, wie es kommt.
Bin gespannt. Fettes Dreierpaket haben wir jetzt gehört, der Reihe nach, der Durchbruch, Breakthrough.
Ganz genau.
Einmal Studio, einmal live und einmal Original.
Die wir danach gespielt haben.
Heute zu Gast bei uns in der Plattform Sascha Klamt alias Quasimodo von der Kinderzimmer Production. Warum er heute da ist, ist klar. Gegen den Strich nennt sich das Album, ist ein hübsches Doppelvinyl. Und eine einfach CD. Witzigerweise auch ein kleiner Schein mit dabei. Mit einem Zahlencode kriegt man sowohl zur CD wie auch zum Vinyl. Da ist das Ganze filmisch drauf. Also sprich als Movie. Und das wurde gefilmt vom ORF, ist dann eigentlich eine Woche, glaube ich, online gestanden bei FM4 auf der Homepage, dann verschwunden. So, jetzt habt ihr das wieder ausgegraben. Ist das exakt die Version, die man da auf der Homepage von FM4 gesehen hat, oder wurde das jetzt nochmal nachbearbeitet?
Das wurde nachbearbeitet und vor allem ist es ja auch so, dass wir nicht auf dem Album nicht alle Stücke drauf haben und es sind im Video eben auch nur die zu sehen, die auf dem Album drauf sind.
Ah ja, okay. Im Gegensatz zu dieser FM4-Geschichte,
ganz genau,
wo es dann doch noch ein paar mehr waren.
Richtig.
Es sind nicht alle drauf gegangen aus technischen Gründen oder sollten auch nicht alle drauf aufs Album?
Beides.
Beides.
Beides, ja.
Wie viel fehlt denn ungefähr?
Ist schwer zu sagen, die Hälfte.
Ja, okay, doch so viel?
Nee, keine Ahnung. Ich überlege gerade, wie lange wir insgesamt gespielt haben. Das war nämlich relativ lang. Ich meine eine Stunde 50 haben wir live gespielt und wir haben jetzt 13 Titel auf dem Album.
Okay, weggefallen sind Stücke, nehme ich mal an, auch vielleicht, weil sie mal das eine oder andere Mal nicht ganz so gelungen waren. Ich war live dabei, wie gesagt, ich habe es nicht so empfunden, absolut nicht. aber ich glaube, das ist auch immer so ein subjektives Empfinden, ja. Also wenn man dabei ist, klingt's gut, fertig. Man hat das auch nicht gehört. Beziehungsweise ist es auch oft so, dass das Orchester wahrscheinlich Fehler hört oder ihr Fehler hört, die wir gar nicht unbedingt wahrnehmen würden. Außer wir wären jetzt so Musiker. Ne?
Ja, das war aber keine Frage jetzt, oder? Weil du hast ja im Prinzip auch schon beantwortet. Das war
eine Feststellung.
Ja, genau so ist es, wie du sagst. Ja. Ja, also wir haben uns das Material sehr sorgfältig angehört. Es war ja auch nicht wenig Material, muss man sagen. Das Orchester wurde, was waren das, fast 50 Audiospuren.
Echt?
Wurde es aufgezeichnet. Und da ist es natürlich schon so, dass man auch mal im Detail noch mal reinhören kann. Und da stellt man dann schon fest, das mag jetzt nicht ganz super gewesen sein, so wie es auf dem Blatt steht. Aber insgesamt ist es gut, kommt gut und funktioniert, das können wir machen. Oder es passiert genau umgekehrt. Und so war es dann eben auch häufig, wo man sagt, es ist einfach von der Grundstimmung, so wie es sich jetzt ergibt, nicht mehr so, wie es ursprünglich sein sollte. Auch wenn vielleicht kleine Fehler drin sind, das kann ja schon mal sein. Aber wenn sich die Grundbewegung von dem Titel, wenn es um Rhythmik geht, sich anders verhält, das fanden wir zu schwierig.
Wie stark wart ihr mit eingebunden in den wie nennt man das vielleicht nochmal? Die Nachproduktion.
Die Postproduktion.
Die Postproduktion, danke. Ich bin gerade irgendwie mal weg. Wie weit war denn die Postproduktion mit eingebunden? Habt ihr da totale künstlerische Freiheit gehabt oder hat das Orchester mitgeredet?
Die Vereinbarung war, Gage gibt es keine. Ihr kriegt eine Festplatte mit einer Aufnahme, macht, was ihr wollt. Und das haben wir gemacht.
Okay, also da warst du und Henrik quasi genau. Einfach die...
Ganz genau.
Die bestimmt haben, was passiert ist. Das wollte ich eigentlich
ganz wissen. Genau.
Oder ob es da jetzt irgendwie
keine, RSO noch, keine Regie, nichts. So, nein, nein.
Das würde man aber nicht da drauf haben, weil da kommen wir schlecht weg oder so.
Ne? Nee, das war nicht so.
Filmaufnahmen genau das Gleiche. Hast du die nochmal nachbearbeitet oder habt ihr die auch gehabt? Also dieses ganze Filmmaterial?
Ja, wir haben das Rohmaterial bekommen. Und jemand, der auch für das Label, bei dem die Platte jetzt erschienen ist, arbeitet, der ist dran gewesen und hat das Video etwas zusammengekürzt, am Bild noch ein bisschen was gemacht. Also man muss sagen, ursprünglich die sowohl die Klangqualität als auch die Bildqualität von beidem, die war jetzt nicht herausragend, muss man sagen, was wir da letztlich mitbekommen haben. Bei der einen oder anderen Sache spiegelt sich das ein bisschen wider, aber oft natürlich auch nur, wenn man es vorher weiß, und die meisten wissen es jetzt, wenn sie hier zugehört haben.
Was mich jetzt aber ehrlich gesagt wundert, also wenn man diesen Saal nimmt, diesen Rundfunksaal, obendrin fettes Tonstudio, da müsste man doch eigentlich meinen, dass da wahnsinnige Aufnahmen rauskommen.
Ja, richtig, zunächst völlig richtig. Erstens, Unterschied zu vielleicht einer klassischen Aufführung, wir hatten ja eine PA auf der Bühne stehen. Das heißt, die Stimme von Henrik ist elektrisch verstärkt und reflektiert natürlich überall im Raum. Das sind Sachen, die so normal nicht gemacht werden. Genauso eben auch Dinge, die zum Beispiel vom Plattenspieler kommen, auch die müssen über die PA ausgegeben werden. Das sind alles so Sachen, das kennt eigentlich ein klassisches Orchester überhaupt nicht. Ja, und das andere ist natürlich auch das gespielte Material, das wir denen vorgelegt haben. Das heißt, da sind viele Dinge dabei, die harmonisch nicht unbedingt miteinander so funktionieren, wie das in einem klassischen Sinne sein soll. Und dieses Gemisch aus allem, eben diese zusätzliche Raumbelastung, nenne ich es mal, durch diese PA und dem gespielten Material, ist es oft so, dass es mehr zu Reflexionen kommen, die vielleicht nicht so glücklich zusammenpassen, wie wenn das jetzt wirklich rein klassisch geschriebene Sachen wären. Also auf dem Album hört man auch, so finde ich, dass Dinge, die sehr klassisch sind, Fahr mich nach Hause ist ja auch drauf, ist sehr klassisch geschrieben. Wunderbar, funktioniert super, hört sich auch wirklich sehr, sehr schön an. Und das sind einfach große Unterschiede, das wussten wir vorher nicht, dass das auch so krass ist.
Okay, Sascha, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal Musik. Du hast ja, wie gesagt, Dinge heute mitgebracht, dein Beutelchen mitgebracht und schüttest es für unsere Hörer aus. Was hören wir denn als nächstes?
Also ich habe mir noch einen Titel rausgesucht von den Meters. Der ist von 1969, von ihrem Debütalbum und heißt Here Comes the Meter Man. Und das ist ein Titel, der hat mich sehr, sehr stark beeinflusst für das Intro von Gegen dem Strich, das ja ursprünglich auch auf einem Studioalbum drauf ist, aber ich sag mal so, es hat mich wirklich stark beeinflusst und welche die Leute, die genau hinhören, vielleicht finden sie raus, warum.
Bei uns zu Gast in der Plattform heute Sascha Klamt alias Quasimodo von den Kinderzimmer Productions. Klar, natürlich Anlass ist die aktuelle Veröffentlichung des Doppelalbums oder des Vinyl-Doppelalbums Gegen den Strich zusammen mit dem Radiosinfonieorchester des Österreichischen Rundfunks. Ich glaube, so heißt es im kompletten Titel.
Ja.
Sascha, wir haben jetzt vorher über die Proben gesprochen, über die Vorbereitung, über den leeren Raum noch. Irgendwann waren dann plötzlich die Leute drin, ich bin vorne drin gestanden, es war eine wahnsinnig aufgeregte, super kribbelige Stimmung im Publikum, es gab irgendwie Drinks for free und alle waren wirklich, haben sich fast ins Höschen gemacht, boah, so ganz tolle Geschichte und du hast überall, hat man gehört, ja, Kinderzimmer und es war eine wahnsinnige Stimmung, dann durfte man endlich rein, dann war dieses große Auditorium mit den leeren Plätzen und den Instrumenten und so und es war irgendwann dann still, dann kam eine kurze Ansage von einem Herrn vom Rundfunk und der hat uns dann ganz kurz erklärt, dass das jetzt völlig normal ist, was passiert, nämlich dass zuerst der Dirigent reinkommt und dann Damm und Dim, wie das so abläuft bei einem klassischen Konzert und dass wir das bitte doch einhalten sollen, dieses Ding. Ja, und irgendwann kamt ihr auf die Bühne. Sascha, was war das für ein Gefühl in dem Moment, in diesem Saal rein, durch die Tür reinzuspazieren und dieses Orchester zu sehen?
Also ich habe das Orchester ja vorher schon gesehen, das war eher anders, dass diesmal Publikum drin war. Dass man das aufzeichnet und sendet, nun gut, davon merkt man gar nicht so viel, aber das Publikum macht natürlich einen großen Unterschied. Also höchste Konzentration, also ich war sehr mit mir beschäftigt, ja, auch zu dem Zeitpunkt, wo man noch die Instrumente stimmt, wo die Musiker die Instrumente stimmen und man wartet und wartet und wartet, dann war das aber letztlich, so wie du es auch beschreibst, eigentlich ein ziemlich ähnliches Gefühl. Also unglaubliche Nervosität, völlig in mich geschlossen eigentlich, was nicht gut ist, wenn man so überlegt, dass man live auf eine Bühne rausgeht und hoch konzentriert. Und das war so die ersten zwei Stücke. So lief es ab. Und ab da war klar, es funktioniert, es ist gut, jetzt lass es wirklich laufen. Und dann entspannt sich das plötzlich und dann macht es nur noch Spaß auf der Bühne. Und klar, es gab ja dann auch Zugaben, da können wir ja gleich vielleicht noch kurz drauf eingehen. Trotzdem, nach all dem, wir waren ja einige Tage oder viele Tage eigentlich auf Adrenalin. Sobald das Thema RSO Wien im Gespräch war, gab es feuchte Finger. Ja, und deswegen war das natürlich nach dem Konzert, ist ein Stein darunter gefallen, wo es einfach nur noch gut war, richtig gut.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Zeit auch war sehr quasi wie in Trance an dir vorbeigeflogen
ja,
ist. Also
ja,
zumindest sah es vom Publikum aus. Ihr wart so alle sehr in euch gekehrt.
Ja.
Also gar nicht so dieses typische Live-Ding, was man eigentlich so kennt. Ja, so dieses typische, die Hip-Hop-Show nach vorne.
Ja.
Sondern eher so, also es hat auch so diesen hochkonzentrierten Eindruck gemacht. Witzigerweise auch hatte ich den Eindruck, wenn ich mir das Orchester von unten angeguckt habe, dass Leute dabei waren, die hochkonzentriert mit dabei waren. Dann war ein Mädchen, ich weiß gar nicht mehr, hat sie jetzt Cello gespielt, irgendein Streichinstrument, die hatte die ganze Zeit nur den Henrik angestarrt.
Wow.
Ja, und war am Grinsen und du hast gemerkt, so die muss da, die findet es jetzt total klasse und habe immer gedacht, hoffentlich verpasst sie ihren Einsatz nicht, ja, weil sie immer damit beschäftigt war, Henrik anzugucken. Das war super,
super
schön. Dürfte man vielleicht im Video auch irgendwo sehen,
okay.
Also, weil sie saß wirklich sehr präsent in der ersten Reihe. Und da hatte man schon den Eindruck, dass die Orchestermusiker euch fast was voraus haben. Sprich, für sie ist es nämlich was ganz Normales, in diesem Orchester zu sitzen,
ja.
Für euch nicht.
So. So ist es, ja, natürlich. Aber wie gesagt, so wie du es auch empfunden hast, so war es ja auch. Also das in sich gekehrte, ja. Es hat sich trotzdem aber wirklich dann gelöst nach diesen ersten beiden Titeln, das hatte ich ja schon erwähnt. Nur habe ich es nicht so nach außen gezeigt, wie ich es vielleicht bei einer normalen Kinderzimmershow gemacht hätte, dass man mehr lacht, mehr gelassener auch wirkt nach außen hin. Ich habe trotzdem so ein bisschen auch mit dem Anlass, die Leute sind anders angezogen, es ist etwas, es ist einfach anders, bisschen vorm Zaun gehalten.
Ja, und tatsächlich kam es ja sogar zu guter Letzt zu sowas wie einer Zugabe, also zu einer Jam-Session. Und die war ja wohl echt. Also auch wenn das mancher nicht geglaubt hat.
Ja.
Wir haben nach der Show auch heftigst drüber diskutiert, war das jetzt einstudiert und nur Show oder war es jetzt wirklich ein Jam? Und es war einer, ne?
Es war einer, ja. Also es war ja nicht die einzige Zugabe, wir haben ja mehrere Zugaben gespielt. Klar war, dass wir eine Zugabe spielen werden, das ist klar. Natürlich haben wir die geprobt, das war klar. Aber als es dann wirklich, glaube ich, das dritte Mal dann so war, wo es wirklich hieß, ihr müsst da nochmal raus, es ist so. Und wir da so gestanden sind, also, ja, was machen wir jetzt? Wir haben nichts mehr, was wir je gemacht haben mit denen. Was machen wir jetzt? Und dann haben wir das gespielt, was wir sehr, sehr oft, sehr, sehr häufig bei normalen Kinderzimmerkonzerten auch gespielt haben, nur eben in einer anderen Variante. Völlig Freestyle-mäßig haben wir Get in My Uno gemacht. Das ist meistens eine Beatbox-Nummer gewesen bei uns in der Live-Show. Und diesmal haben wir die eben mit Jürgen Schlachter am Schlagzeug gespielt, plus eben dem Orchester, das ganz präzise Anweisungen von Henrik bekommen hat, wann in etwa welcher Einsatz von jenem kommen sollte oder wann sie aufhören zu spielen. Also das war ein Echtzeitarrangement, so wie wir es aus dem Hip-Hop eigentlich kennen, allerdings wirklich mit Menschen, die das gerade machen. Und das war lustig, weil es hat wirklich auf den Punkt funktioniert. Das war richtig geil.
Ja, und jetzt hast du eben Musik mitgebracht. Wir sind auch schon fast am Ende, nämlich jetzt dieser Stunde angelangt. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich fast dieses Stück auch bringen, aber nicht in der Live-Version.
Ganz genau. Der Witz ist, der Titel ist sehr, sehr alt. Den gab es damals schon von den drei Rüben. Das war entstanden im Juni 1991. Das ist auf dem ersten Tape von den drei Rüben und auf dem letzten Tape der drei Rüben drauf. Das Stück heißt Get in My Uno, da kommt der Text her. Und es ist zwar jetzt eine Studioversion, aber so alt ist dieses Stück eigentlich und wurde immer wieder verlangt.
Okay, und ich würde sagen, das hören wir jetzt. Und ich sage an diesem Punkt schon mal, Sascha, herzlichen Dank, dass du heute zu uns ins Studio gekommen bist.
Gerne, hat richtig Spaß gemacht bei euch hier.
Ja, immer wieder nett, ne?
Ja.
Du müsstest jetzt fast nochmal irgendwann, was weiß ich, die große Best-of vom Kinderzimmer kommen, damit wir dich wieder einladen können oder so.
Jetzt machen wir sie natürlich auch, damit ich wieder kommen kann.
Genau. Okay, das war die Plattform am Nachmittag heute mit Sascha Klamt alias Quasimodo von Kinderzimmer Productions auf der einen Seite und auf der anderen Seite Rainer Markus Walter. Ich danke euch fürs Zuhören und ich würde